Drei Männer prosten mit Bierflaschen in die Kamera, fröhlich lachend. Freunde in der Fremde grüßen die Heimat. Sie stehen um einen Tisch mit karierter Decke. Die tiefen Teller und der Aluminiumtopf darauf sind leer. Ein kleines Radio steht daneben. Im Hintergrund Etagenbetten und ein Schrank, auf dem sich große Koffer stapeln.
Fremde Heimat. Erlebnisberichte italienischer Familien in Rheinland-Pfalz. Von Marie-Christine Werner.
Wir sind mit Sonderzügen gereist, gell? Also von Verona, Sonderzüge voll von jungen Menschen, die eben nach Deutschland dann gingen zu arbeiten, alle mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche, bis München, in die sogenannten Katakombe unter dem Bahnhof. Da war Sammelstelle. Dort kamen alle an mit ihrem Koffer, wurde da gewartet, bis man aufgerufen wurde und dann von München dann in verschiedene Züge in Richtung Stuttgart, Köln und so weiter. Und es gab Mandolinenmusik in dieser Katakombe, in der Zeit, wo man da gewartet hat. Mandolinenmusik, ein Becher Kakao und ein belegtes Brötchen.
Attenzione, attenzione!
Da waren die meisten nach Stuttgart, also die ganze, also fast Süddeutschland. Ich bin ganz alleine. Ich weiß Gott, wo ich jetzt ankomme. Da bin ich in Koblenz angekommen. Musste ich Rheinbrohl suchen, ja, und den Zug. Und da habe ich damals immer, für mich Rheinbrohl war Rheinbrohl sowas. Ja,
Hatte keiner verstanden.
Und da habe ich nachher jemandem gesagt, also Rheinbrohl.
Rheinbrohl meinen ja. Sie.
Ja. Am Bahnhof war ein Pförtner von der Firma Hilgers, hat mich gewartet.
Siete Brigate di Scendere con Bagaglio.
Dann kam ich ganz allein nach Deutschland. Ich habe mir eingebildet, so habe ich zu den Mädchen gesagt, also die Freundin, ja, wir müssen nach Deutschland fahren, du kannst gar kein Deutsch, ne? Ich habe gesagt, ja, ich kann ein paar Wörter, ne? Und sagt, ja, was denn, was kannst du? Ich habe erfunden, die Wörter, ich kannte die nicht, ne? Sagt, ja, wie heißt Brot? Ich habe denen ein Wort gesagt, das gar kein Brot war, ne? Ja, und dann nach diesen zwei Tagen in Verona sind wir dann durch München, also von München aus sind wir gekommen, aber war eine Begleitung dabei, ein Italiener, der Deutsch konnte. Und die hat immer die Leute zum Beispiel in Mainz aussteigen lassen und ich musste nach Koblenz und sagte, bald sind wir in Koblenz, so war eine Begleitung da. Ne? Ja, und dann als ich nach Koblenz war, das war der 30. Juni 1961, da war schönes Wetter in Koblenz, aber für mich war zu dunkel das Ganze, denn ich kam aus einem Land, wo alles so hell ist, so weiße Häuser und so, und war für mich alles so dunkel, diese Gebäude, ne? Ich dachte, oh, es ist aber schwer dunkel hier.
20. Dezember 1955. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Italienischen Republik, von dem Wunsch geleitet, die Beziehung zwischen ihren Völkern im Geiste europäischer Solidarität zu beiderseitigem Nutzen zu vertiefen und enger zu gestalten, sowie die zwischen ihnen bestehenden Bande der Freundschaft zu festigen, in dem Bestreben, einen hohen Beschäftigungsstand der Arbeitskräfte zu erreichen, haben eine Vereinbarung über die Anwerbung und Vermittlung von Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.
Von freundschaftlicher Verbundenheit und Solidarität ist zunächst die Rede. Das eigentliche Interesse kommt dann. Hoher Beschäftigungsstand, voll ausgenutzte Produktionsmöglichkeiten, wirtschaftlicher Fortschritt. Deutsches Wirtschaftswunder dank Arbeitern aus dem Ausland. So hat es Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard im November 1954 versprochen.
Ich bin aber doch der Überzeugung, dass es meine Pflicht ist, mich darum zu bekümmern, dass die deutsche Produktion nicht gestört wird durch Knappheitserscheinungen auf dem Arbeitsmarkt. Und ob die Möglichkeit besteht, etwa italienische Arbeitskräfte aufzunehmen.
In der Landwirtschaft, im Bergbau und in Fabriken werden damals dringend Arbeitskräfte benötigt. 50 D-Mark müssen die Unternehmen für die Vermittlung eines Arbeiters zahlen. Doch auch Italien profitiert. denn dort herrscht nach dem Zweiten Weltkrieg noch hohe Arbeitslosigkeit. Und dank des nach Hause geschickten Geldes steigt auf der Halbinsel bereits nach kurzer Zeit die Kaufkraft sprunghaft an. In Verona, später in Neapel, richtet man deutsche Kommissionen ein, bei denen sich Arbeitswillige vorzustellen haben. 2 Tage dauern die Kontrolle der Papiere und der medizinische Test. Nur die Gesündesten bestehen und erhalten am Ende eine Arbeitserlaubnis für Deutschland. Am 5. Januar 1956 reisen die ersten 50 Gastarbeiter aus Pescara nach Sirsdorf in Nordrhein-Westfalen. Unbefristete Arbeitserlaubnis, Name
La Rocca,
Vorname
Conteto, geboren am 30. Juli 1933 in Catania.
Familienstand?
Verheiratet.
Verheiratet mit einer Deutschen?
Nein.
Wohnung im Bundesgebiet?
Bendorf.
Seit wann ununterbrochen im Bundesgebiet?
10. August 1961.
Die Arbeitserlaubnis wird beantragt für eine Beschäftigung bei
Rheinische Schamott und Dienerswerke als Arbeiter.
Ich habe gesagt, egal, ich bin jetzt hier, kann man probieren. Und ich bin die ganze Zeit, 36 Jahre, in einer Firma geblieben, hier in Bendorf. Da habe ich ja Glück gehabt, habe ich ja auch Vorarbeit gemacht, da waren ja Pförtner gewesen und so. Und in der Zeit habe ich sie kennengelernt.
In der Zeit?
Ja.
Das war so im August gewesen, sagte meine Schwester, komm, wir gehen im Schwimmbad. War für mich das erste Mal. Ich war noch nie im Schwimmbad gewesen. Bis dann. Ne? Dann sind wir hingegangen. Ich habe gesagt, aber ich habe keinen Badeanzug. Ich sag, ja, ist nicht schlimm. Die kannst du eine leihen. Damals war es so. Konnte man leihen, die Anzüge. Ne? Da war eine für mich. Das war von ihr mit Beinen. Und als ich im Wasser war und wollte ich wieder raus, der ist so lang geworden. Ne? Das war aus Wolle gewesen. Ich habe das Bild irgendwo noch, da lache ich noch kaputt. Und dann, wie ein paar Stunden da waren, wollten wir wieder nach Hause. Dann haben wir was gehört, dass ein Italiener, also eine Sizilianer, wollte die Uhr wieder haben. Weil da muss man die Uhr da abgeben, damit die nicht nass wird.
Ja, ein Kang, das soll die Uhr abbewahren.
Ja, ja, zum Aufbewahren, wissen Sie, war nicht wie jetzt. Und haben wir gehört, einer, dass die Uhr haben wollte. Und die Frau hatte nicht verstanden, was der wollte. Dann hat mein Chef gesagt, hör mal Gian, guck mal, der scheint als ein Sizilianer zu sein. Komm, wir gehen zu Hilfe. Weil sie hat ja Deutsch gesprochen, ich nicht. Da sind wir hingegangen, hat mein Chef gesagt, sind Sie Italiener? Ja, Sizilianer. Und was wollen Sie denn? Meine Uhr hat ja die Frau, die versteht nicht, Orologio. Orologio, il mio orologio. Und er hat gesagt, ja, der Mann möchte wieder die Uhr haben. Ach so, die Uhr, ne, hat die Frau gesagt. Ja, und so haben wir dann angefangen, uns kennenzulernen. Ne? Und das war der Tag. Und danach, 6 Monate, habe ich den nicht mehr gesehen. Und er hat immer geguckt im Bender. Bis eine Feier war in die Kapelle im Krankenhaus. So, ne? Und da fing dann richtig so ein bisschen an. Ne?
Giovanna La Rocca. Neugierig und unternehmungslustig, kommt mit 17 Jahren nach Bendorf. Sie stammt aus Gioia del Colle im süditalienischen Apulien. Ihre Tante war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Norden gezogen, weil sie einen deutschen Soldaten geheiratet hatte. Sie warb bei der Familie für ihre neue Heimat und so lebten bereits ein Bruder und eine Schwester in Bendorf. Giovanna La Rocca kommt 1961 nach, um ein Jahr als Hausmädchen zu arbeiten, die deutsche Sprache zu lernen und dann nach Apulien zurückzukehren.
Ein Dachzimmer. Unter der Schräge steht ein schmales, schlichtes Metallbett. Eine junge, hübsche Frau liegt darin und liest. Sie blickt nicht in die Kamera, lächelt nicht, scheint etwas verloren. Das mehrlagige Überbett ist an der Seite zerschlissen.
Ich kannte Bendorf nicht, weil ich musste ja echt viele Stunden arbeiten. Von morgens 6:30 bis abends. Ich hatte 1 Stunde Mittag, aber das war alles.
Täglich 15 Stunden Arbeit im Haushalt und auf der Obstplantage. Freie Zeit blieb Giovanna kaum.
Ich kann keinen Sonntag, keinen Samstag. Man musste immer arbeiten. Ne? Das war so die Zeit. Und 14 Monate bin ich da geblieben. Und dann habe ich mir was anderes gesucht, in eine andere Familie. Zuerst wollte ich aber wieder zurück in Italien. Aber dadurch, dass ich den kennengelernt hatte, hat sich das nicht ergeben.
Nach sechs Monaten, ne?
Ja, aber sechs Monate hat er mich nicht mehr gesehen.
Mein Name ist Porcelli Marcello und ich bin am 23. September 1970 in Rhein-Brolan gekommen, um 17 Uhr. Ja, und danach habe ich bei der Firma Hilgas in Rhein-Brol als technischer Zeichner angefangen. Und nach 2 Monaten, also im Dezember, bin ich wieder zurück, habe ich meine Verlobte geholt, haben wir geheiratet. Und da sind wir zusammen nach Deutschland.
Ja, ich heiße Maria Porcelli, Sie wissen, ich bin die Frau. Ja, die ganze Zeit, meistens habe ich mich die Kinder gewidmet. Und das war schon gut.
Marcello und Maria Porcelli stammen aus Potenza, eine 80.000 Einwohnerstadt in der Provinz Basilicata. Das junge Paar hatte fast zeitgleich beide Eltern verloren und sich dazu entschlossen, das Glück in der Fremde zu suchen, obwohl sie beide zunächst kein Wort Deutsch sprachen. Im Büro verständigt sich Marcello anfangs mit einer Mischung aus Französisch und Latein. Maria bringt sich die Sprache so gut es geht selbst bei. Doch die Einsamkeit holt das Paar schnell ein. Ihr erstes Weihnachten ohne Familie steht bevor. Sie gehen spazieren, halten Ausschau nach einem Restaurant oder Kino, doch alles ist geschlossen. Spontan beschließen sie, 2 Freunde einzuladen und gemeinsam zu feiern. Wie dem Ehepaar Porcelli geht es vielen Italienern in der Anfangszeit. So auch in den 80er Jahren, als der damalige Papst Johannes Paul II. Ihnen Mut zuspricht.
Saluto in modo particolare gli italiani emigrati in Germania, che attraverso il collegamento di Radio Stoccarda sono in ascolto.
Ich grüße in besonderer Weise die ausgewanderten Italiener in Deutschland, die uns in Verbindung mit dem Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart jetzt hören. Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kindern sende ich meinen besonderen Gruß zu Weihnachten und meinen besonderen Segen, der Ihnen helfen möge in den Schwierigkeiten durch die Entfernung von der Heimat und ein Trost sei in Ihrer Arbeit.
Das Ehepaar Porcelli lernt nach ihrer Erfahrung einsamer Weihnachtstage nur wenig später die gesellige Seite der Rheinländer kennen.
Ich wurde von einer Mädchen eingeladen zum Tanzen, aber meine Frau wollte nicht. Und da musste ich eine Hand, hat das Mädchen gezogen, andere Hand mich, hat meine Frau mich wieder zurückgezogen. So lang, bis jemand, ein Italiener, der schon lange in Deutschland war, hat zu meiner Frau gesagt: Pass mal auf, Maria, so ist es so, bei Damentanz, die Dame hat zu sagen, du musst jetzt deinen Mann freigeben. Und sie als sage, gut, dann tanzt du mit mir und ist immer in unserer Gegend, hat immer getanzt, um mich zu kontrollieren.
Ich bin wieder contento. Ich bin 1961 nach Koblenz gekommen und seitdem lebe ich hier in dieser Stadt. Ich komme aus Apulien in Süditalien. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, das ist mir sehr schwer gefallen, das war die Küche. Es gab damals hier keine italienische Gastronomie, überhaupt keine ausländische Gastronomie, mit Ausnahme eines Casinos für die französischen Soldaten, Offiziere. Es gab also nichts Italienisches zu essen, das ist ganz klar. Und das war für mich sehr schwer. Ja, das gegessen, was es gab, natürlich. Und sagen wir so, die Italiener im Allgemeinen und die aus Apulien, das sind Menschen, die sind hart im Leben, würde ich sagen. Man gewöhnt sich dran und man hält durch. Und ich habe sicher habe ich immer wieder Momente gehabt, wo ich geflucht habe oder geweint habe oder gesagt, Mensch, weg hier, Koffer packen und zurück. Aber dann denkt man, nee, kannst du nicht machen. Dann muss man durch, müssen wir durchhalten.
Pressemitteilung des Landesarbeitsamtes Stuttgart. Die italienischen Arbeitskräfte bereiten ihre Speisen gerne selbst zu. Soweit aber Italiener vom Arbeitgeber verpflegt werden, sind folgende Ratschläge des italienischen Konsulats in Stuttgart zu empfehlen. Der Italiener liebt im Allgemeinen keine flüssigen und dünnen Soßen, insbesondere keine Mehlsoßen. Zu Teigwaren, die nicht zu weich gekocht werden sollten, gibt man Tomatensoße. Fleisch wird gebraten, gekocht, aber nicht in Mehlsoße serviert.
Tagelang haben wir Kotelette gegessen.
Ja, das ist so, man hat sich geschämt. Man hat sich geschämt. Ja.
Ja gut, wir konnten nicht so gut sprechen
und mein Metzger ist nicht wie beim Supermarkt. Man holt die Sachen so, da war nur ein Metzger und man hat sich geschämt.
Das Gemüse wird in ganzen Blättern bevorzugt, gekocht und abgeschmelzt oder mit Essig und Öl zubereitet, ohne Mehleinlage. Der Italiener ist nicht gewohnt, Obstsäfte, Most, zu trinken. Zum Essen trinkt er mit Vorliebe Wein und Wasser während des Tages und abends Milch.
In den 70er Jahren war es ganz schlimm. Wenn wir in Italien gegangen sind, Verwandte besuchen, das habe ich immer bestellt, also Lasagne. Ricotta wollte ich haben, Mortadella. Da war immer so eine Parade von solchen Sachen, weil die hat man nicht gefunden. Das war gar nichts. Also. Und dann natürlich kamen die 80er Jahre und hat man die italienischen Produkte hier gefunden. Und wir haben uns natürlich gefreut.
Concetto La Rocca unterbricht seine Arbeit an einer großen Fräsmaschine. Er trägt keine Arbeitskleidung, keine Handschuhe, keine Schutzbrille. Überall liegen Metallspäne. Über der Maschine hängt ein Schild, darauf wird gewarnt: Nicht in laufende Maschinen greifen. In deutscher Sprache.
Ich heiße Bernardo Domenico, bin ich 58 Jahre alt, bin ich seit fast 36 Jahren in Deutschland und naja, lebe ich noch. Ich komme aus Neapel, Napoli. Und, dort habe ich mal nicht schlecht gelebt. In Deutschland war nicht ein Bedarf, das war zu fahren, das ist ja klar. Ne? Weil jeder Emigrant hat eine Geschichte und ich auch meine. Ne? Als ich in Deutschland gekommen bin, war ich gerade aus Marine rausgekommen. Ne? Und da habe ich mal zwischendurch auch bei Schiff gearbeitet, ne? Seemann. Da habe ich zufällig am Bahnhof jemanden getroffen, dass ich Marine mitgemacht habe, so gesprochen, und er hat mir erzählt, dass in Deutschland hat sich gut eingelebt. Ich kam aus seinem Vertrag von Schiff und er hat mir angeboten, mit ihm in Deutschland besuchen.
Domenico Menale kommt zunächst ins niedersächsische Salzgitter. Dort lebt er mit anderen Arbeitern in einer Baracke. Jeden Tag fahren sie nach Braunschweig in die Fabrik. Das Wochenende verbringen die jungen Italiener aber lieber in Hannover, wo es eine Disco gibt, in der sich alle Landsleute der Region treffen. Domenico Menale lernt dort seine spätere Frau kennen, eine Spanierin, die Italienisch spricht. Er zieht nach Hannover, findet schnell eine neue Arbeit, die beiden heiraten. Dann, Anfang der 80er Jahre, macht er mit einem Freund ein italienisches Restaurant auf.
Bis 1969 ist es für Migranten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, einen Gewerbeschein zu erhalten. Oftmals steht im Reisepass selbstständige Tätigkeit nicht gestattet. Der Grund: die Konkurrenz für deutsche Selbstständige ist unerwünscht. Dennoch eröffnen hier und da erste Pizzerien und Trattorien. Und als die Bestimmungen schließlich gelockert werden, setzt Anfang der 70er Jahre ein regelrechter Boom ein. Eine Pizzeria nach der anderen wird eröffnet.
Das Restaurant von Domenico Menale läuft 3 Jahre gut, bis eine Baustelle in der Nachbarschaft eingerichtet wird und die Kunden vertreibt. Er und sein Freund müssen aufgeben. Weil die Arbeitszeiten in der Gastronomie nur schwer mit dem Familienleben vereinbar sind, beschließt Domenico Menale, wieder in einer Fabrik anzufangen.
Hat jemand mir angeboten, in Ludwigshafen zu kommen. Ich wusste nichts, was das war. Habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und da haben wir uns gesagt, gut, ich komme hierher und mache ich den Idiotentest, sozusagen. Also von Arbeitsamt aus, dann bin ich hier gekommen. Bis die Antwort gekommen ist, positiv. Naja, habe ich angefangen, in Ludwigshafen zu arbeiten. Ich wusste nichts, was BSF war, ist mir nur gesagt worden, ist so. Aber habe ich die Schicht auch nicht gekannt. Also, wenn ich zurückkomme, mache ich das nie wieder.
Gerade die Industriestadt Ludwigshafen hat in den 50er und 60er Jahren einen so hohen Arbeitskräftebedarf, dass dieser nur durch Anwerbung aus dem Ausland befriedigt werden kann. 1973 werden bereits 18.000 ausländische Einwohner gezählt. Heute sind es doppelt so viele.
3 Monate lebt Domenico Menale allein in Ludwigshafen. Dann holt er seine Frau und seine Tochter Laura nach. Im Stadtteil Pfingstweide richten sie ihr neues Zuhause ein. 2 Jahre später kommt Daniela auf die Welt.
Ich bin eine stinknormale Chemikant, wo wir produzieren Kunststoff. Und das ist eine Arbeit, wo auch ein bisschen frustriert ist, weil man sieht nichts, das Anfang, und sieht nicht, das Ende. Also man schafft und wird nicht, man weiß, warum nichts. Also, aber das hat uns gegeben, das Wohlstand. Schichtarbeit ist Sozialarbeit, also Asozialarbeit. Aber sozial, weil man lebt am Rande der Gesellschaft. Wenn die anderen zum Beispiel Feiertag haben, man muss arbeiten. Und damit leidet die Familie auch unten. Also dieses Schichtproblem ist, dass die Leute dadurch verlieren ein bisschen den Blick nach das Leben. Und man lebt am Rand der Gesellschaft und da ist also viele psychisch schwer. Nein, das ist nicht gut. Also das habe ich auch meine Gesundheit gemerkt. Na gut, aber das habe ich gemacht, weil ich wollte, dass meine Frau nicht arbeitet und mit den Kindern zu wachsen, wie mit allen wir gewohnt sind. Und ich meine, wir meinen beide dran, dass die Mutter zu Kindern sein sollte.
In den 60er Jahren schließt die Bundesregierung weitere Anwerbeabkommen. Mit Griechenland und Spanien, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und zuletzt im Jahr 1968 mit Jugoslawien. Die Gastarbeiter sollen rotieren, nach einem Jahr, spätestens aber nach 3 Jahren in ihre Heimat zurückkehren und dann ersetzt werden. Doch daran sind viele Arbeitgeber nicht interessiert. Gut eingearbeitete Kräfte sollen bleiben. Und viele Gastarbeiter ihrerseits können nicht zurück, weil sie zu Hause keine Perspektive haben. Oder sie wollen gar nicht mehr zurückkehren, haben sich mittlerweile eingerichtet in der neuen Umgebung. Familien gegründet, zum Teil auch ihre Angehörigen aus Italien nachgeholt. Anfang der 70er Jahre jedoch flaut die Konjunktur merklich ab. Im Sommer 1973 formuliert der damalige Ministerpräsident Helmut Kohl die Lage in Rheinland-Pfalz bewusst abstrakt.
Wir haben gesagt, das Jahr 73 soll ein Jahr der Landespolitik sein. Wir haben, und hier gebührt vor allem der Landtagsfraktion ein besonderes Dankeswort, uns besonders intensiv um die Frage der Gastarbeiter mit ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen beschäftigt. In Art und Umfang ebenfalls einmalig in der Bundesrepublik.
Ende 1973 kommt es zum sogenannten Anwerbestopp. Bis dahin sind rund 14 Millionen Gastarbeiter gekommen, von denen etwa 11 Millionen wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Es sind sehr viele weggegangen. Es gab eine große Welle, zum ersten Mal die Krise 66, 67. Erhard war Kanzler, da sind viele zurückgegangen. Und dann gab es eine große Krise, Ölkrise 73, 74. Da kam auch dieser Anwerbestopp. Da war wieder so eine Welle, wo viele zurückgingen. Und dann musste man auch helfen, betreuen, beraten, welche Papiere, die Abmeldung und Arbeitslosengeld und Abfindungen und all diese Dinge müssen geregelt werden. Wir haben sogar Fahrten organisiert, Rückkehrfahrten, Rückkehrhilfe organisiert, die nicht staatlich gab, sondern bei Bedarf über die Caritas, über die Kirchen und über Konsulat. Wir haben sehr viel mit dem italienischen Konsulat zu tun gehabt in der Zeit. Da kamen einmal im Monat ein Beamter von Frankfurt, hat hier Sprechstunden gehalten und ich habe da mitgeholfen. Und er hat eine Frequenz von 50, 60, 70 Leute gehabt an einem Tag hier im Rathaus.
Vito Contento wechselt nach wenigen Jahren in Koblenz vom Hotelfach zur Beratungsstelle der Caritas. Außerdem studiert er nebenbei an der gerade eröffneten Fachhochschule Sozialwissenschaften.
Die Kirche hat bereits in den 50er Jahren angefangen, in allen Großstädten katholische Zentren mit italienischen Priestern einzurichten. Missione Cattolica Italiana. Diese entwickeln sich schnell zu lebendigen Gemeindezentren. Die Missionen eröffnen außerdem gemeinsam mit der Caritas soziale Beratungsstellen für Italiener, so auch in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz.
Im Prinzip war alles, von der Wiege bis zur Bahre, alles, was im Leben anfällt und wo jemand, der aus Italien kommt, aus einer landwirtschaftlichen Gegend, oft ohne Schulbildung, wo er hier Schwierigkeiten hat oder nicht klarkommt, da braucht er Hilfe, braucht Beratung, Betreuung und Lohnregelung und Kündigung und alles Mögliche. Alles, was mit Arbeit, Wohnen, Reisen, die Leute sind in der Regel Weihnachten runtergefahren. Ne? Da gab es Sonderzüge, Weihnachten los, denn ja, die Bahn, immer Sonderzüge, wir hatten Prospekte in den verschiedenen Sprachen auch. Mädchen für alles, das war unser Begriff damals, ne? War Betreuer, aber die offizielle Bezeichnung war Sozialbetreuer, aber wir waren einfach Mädchen für alles Mögliche.
Concetto und ein Freund haben sich ausgefein gemacht. Im Anzug, mit Krawatte und Einstecktuch, posieren sie weltmännisch flachsend vor den Toren der Dienerswerke in Bendorf, bereit auf Entdeckungstour zu gehen.
Giovanna und Concetto La Rocca sind seit nunmehr 41 Jahren verheiratet. Das Paar hat drei Söhne, Mario, Adriano und Daniele. Sie sind alle in Deutschland auf die Welt gekommen. Der Älteste ist 40, der Jüngste 32 Jahre alt. Giovanna La Rocca, ganz stolze Mutter, erinnert sich, wie schwierig es für ihre Kinder anfangs war, zwischen den Kulturen die eigene Identität zu finden.
Und wenn die im Kindergarten gewesen sind, hat der Adriano zum Beispiel, war klein gewesen, ne? Sagte, Mutti, was soll ich sagen, wenn die Kinder zu mir sagen, was bist du? Soll ich sagen, ich bin Deutsch oder Italiener? Weil die Kinder, die genieren sich, ein bisschen anders zu sein als die anderen Kinder. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst sagen, dass deine Eltern Italiener sind und dass du in Deutschland geboren bist, ne? Ach, dann hat er überlegt, am nächsten Morgen, bevor dem Kindergarten gegangen ist. Also habe ich ihn gebracht. Er sagt, Mutti, ich habe überlegt heute Nacht. Hast du nicht geschlafen? Ich habe überlegt, wenn die mich fragen, bist du Italiener? Oder ich sage, oh, ich bin eine Kartoffelfresser. Die Kinder haben das alles mitgekriegt. Das war am Anfang war auch sehr schlimm. Gell? Ich bin gern Fahrrad gefahren und manche Jungen im Park so, hallo, Spaghettifresser. Ja, ja, hallo, Kartoffelfresser. Dann habe ich so geantwortet. Ne? Das ist nicht so einfach gewesen.
Einen Abend waren wir in einem Lokal. Mit anderen Italienern haben wir italienische Lieder gesungen. Und dann hatten wir so viel Bier gehabt, dass da können wir nicht alle trinken. Da mussten wir was essen. Da bin ich rausgegangen, habe ich zum einer Imbissbude, um eine Bratwurst zu kaufen. Und da war eine Kleiderschrank, eine blonde Kleiderschrank, bestimmt 1,90 Meter groß. Und er sagt zu mir, ah du, Spaghettifresser. Und da habe ich nach oben geguckt, habe ich gesagt, ah du, Kartoffelfresser. Der hat mich so erschreckt angeguckt. Und er sagt zu mir, gut, du bist der einzige Italiener, der nicht so reagiert hat. Sonst mit einem anderen Italiener hätte ich Schlägerei anfangen müssen. Und seitdem, das heißt, da bin ich sein Gast gewesen an den Abend. Und hat Bratwurst spendiert plus ein paar Bier noch.
Das Bild der italienischen Einwanderer in den 50er und 60er Jahren ist zum Teil negativ geprägt. Viele Deutsche können nicht vergessen, dass Italien im September 1943 das faschistische Bündnis mit Deutschland verließ und sich den Alliierten anschloss. So werden gerade in der Anfangszeit der Anwerbung Italiener oft als Badoglio-Verräter beschimpft, in Anspielung auf den Politiker Pietro Badoglio, der die Lösung aus dem Bündnis betrieben hatte. Das italienische Volk gilt als unzuverlässig. Seine Gewohnheiten scheinen fremd. Berichte der Boulevardmedien über heißblütige Italiener, denen das Messer locker sitzt, verfestigen dieses Image.
Gleichzeitig wird in der Öffentlichkeit aber ein sehr romantisches Italienbild vermittelt, vor allem durch die Schlagermusik von Caterina Valente, Vico Torriani und Rocco Granata. Außerdem entdecken die Deutschen die Halbinsel als Reiseland. Bereits Mitte der 50er Jahre setzt der Massentourismus an der Adria ein. Aus dem Urlaub kommend haben die Deutschen andere Eindrücke und damit auch Meinungen über Italiener im Gepäck, die sie auf die Gastarbeiter und ihre Familien übertragen.
Deutschland ist auch schön. Und die Menschen sind auch gut, ne? Weil sie sind nicht so spontan wie Italiener. Aber wenn man was sagt, hör mal, kannst du, ja? Die sagen ja nicht nein. Die sind auch hilfsbereit, wenn man die fragt, aber von alleine nicht. Aber die Menschen sind ja verschieden, ne?
Für Giovanna La Rocca ist die Fremde Heimat geworden. Sie fühlt sich sehr wohl in Bendorf, hat dort einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Eine entscheidende Rolle spielt für sie aber auch der Umzug ihrer Familie nach Deutschland. Ihre Eltern und fast alle Geschwister sind 1964 nachgekommen an den Rhein.
Wir sehen uns immer und wenn Geburtstag ist, ist alles voll. Die Familie ist noch ein bisschen zusammen, aber auch nicht mehr so, wie meine Mutter da gelebt hat. Meine Mutter hat uns alles noch festgehalten. So, ne? Und wir haben alles gewusst, weil meine Mutter hat alles gefragt. Was er macht. Und dann, wir haben immer gut Kontakt, auch mit den anderen Verwandten. Ne? Das ist nicht so, dass wir jetzt die Leute vergessen, das geht nicht. Und jetzt, seit meine Mutter tot ist, habe ich ein bisschen übernommen, diese Sachen mit den Verwandten. Ne? So schreiben oder anrufen, wie geht's euch, so und so, weil sonst verliert sich das Ganze. Und von meiner Mutter lebt ein Bruder in Italien und hier lebt noch eine Schwester, die Tante Franca, die jetzt 81 Jahre ist. Meine Mutter fehlt uns alle. Mein Vater ist auch hier gestorben, ne? Mein Bruder, liegen 3 Stück auf dem Bendorfer Friedhof schon. Bendorfer schon im Tod, nicht nur im Leben.
Ihre eigenen Kinder sind längst selbstständig. Der älteste Sohn ist Industriemechaniker, mit einer Deutschen verheiratet und hat seinerseits 3 Kinder. Der mittlere ist Bürokaufmann und lebt, wie sein älterer Bruder, in Bendorf. Der jüngste ist Ingenieur und arbeitet seit einigen Jahren in Südafrika.
Meine Kinder können beide Sprachen, aber 2 nur mit deutschem Akzent. Ist ja klar, weil die hier geboren sind. Der Älteste hat einen italienischen Akzent, wenn die Italienisch reden. Aber die anderen beiden, man merkt, dass die in Deutschland geboren sind. Mhm. Die haben da diese R, ne? Wie die Deutschen. Ne? Die sprechen das nicht so gut wie wir, das R. Ne? Und so hört man das. Aber die verstehen sogar die Dialekte. Aber die sprechen das nicht. Ja, doch, ist besser. Ne? Ist schöner, wenn die nach Italien gehen. Und die Verwandten, die können ja nur Italienisch. Ne? Dann ist ja gut. Ne?
Ein VW Käfer, geparkt vor einem Haus, dominiert übergroß das Bild. Das Objektiv ist auf das Wagenheck gerichtet. Giovanna La Rocca steht dahinter und wird fast völlig verdeckt. Nur ihre Augen und Haare sind zu erkennen. Verschwommen daneben, ebenfalls im Hintergrund, ihr Mann Concetto im schicken Anzug. Ganz der stolze Autobesitzer.
Das Leben in der neuen Heimat ist zwangsweise mit Einbußen der italienischen Kultur verbunden. Von Generation zu Generation nehme sie in der Familie immer weiter ab, bedauert das Ehepaar La Rocca. Die 3 Enkelkinder zum Beispiel sprechen kaum Italienisch.
Die verstehen ganz viel, nur klar sprechen nicht so. Aber der Große, der fängt jetzt doch an zu verstehen und zu sprechen. Der kann ja erzählen auf Italienisch. Der kann ja sagen, oggi Domenica non vado a scuola. Oder Samstag gehe ich nicht in die Schule. Und so. Lunedì, martedì, sowas kann ja, er.
Erzählen,
ne?
Bis Sonntag, ja, für den Italienischen kann er.
Aber das sind noch bis Italiener, ne? so von dem Vater, weil mein Sohn, ne, das ist immer noch ein bisschen drin, ne, aber ist ja klar, sind ja Deutsche.
Mein Name ist Gerardo Porcelli, komme aus Neuwied, bin 25 Jahre alt. Soweit ich mich jetzt da irgendwie erinnern kann, denke ich mal, dass über Kindergarten natürlich viel Deutsch gesprochen wurde, klar. Und letztendlich halt auch über Bekannte und Freunde natürlich viel. Und zu Hause ging es eigentlich immer so ab, dass meine Eltern Italienisch gesprochen haben und ich auf Deutsch geantwortet. Also woher jetzt dieses Phänomen jetzt so kommt, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil hat mich auch immer viel gewundert, weil wenn man gerade bei den türkischen Freunden sieht man eigentlich immer so oft, dass da eigentlich nur Türkisch gesprochen wird, aber gerade bei meinen italienischen Freunden war es immer so, dass da eigentlich immer Deutsch geantwortet und Italienisch quasi haben dann die Eltern immer gesprochen.
Maria und Marcello Porcelli, die Eltern von Gerardo, verlassen schon nach 2 Jahren Rhein-Brohl. Aus der mittelgroßen Stadt Potenza kommend, werden sie in dem kleinen Ort nicht wirklich heimisch. Das Paar zieht nach Neuwied, wo es bis heute lebt und sich in einem ruhigen Stadtteil ein Einfamilienhaus mit Garten hergerichtet hat. Tochter Sonja ist 33 Jahre alt, lebt in Koblenz und arbeitet dort als Bürokauffrau. Gerardo, ein sportlicher junger Mann mit dunklen kurzen Haaren, modebewusst nach oben gegelt, studiert Architektur an der Fachhochschule Koblenz.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man immer damit konfrontiert wird. Also egal in welcher Klasse, ob es jetzt auf dem Gymnasium war oder auf der Grundschule, immer Gerardo Porcelli, ja, sind Sie Italiener? Wie viel schlimmer, waren immer so Sachen, dass von einem erwartet wird, dass man sich hundertprozentig auskennt in seinem Land, ja, in der Geschichte des Landes. Und das war eigentlich immer das Schlimmste. Ne? Also da wurde dann immer irgendwelche Detailfragen gestellt. Und wenn man darauf dann nicht antworten wusste, dann hieß es immer, ja, wie, bist du Italiener, musst du doch wissen. Ich hatte eine Lehrerin, die hat meinen Namen mehrmals hintereinander ausgesprochen, immer gesagt, wie schön der sei. Ja, wie dass er sich anhören würde wie ein Gedicht und so. Ne? Dabei ist ja eigentlich, wenn man den übersetzt eigentlich ins Deutsche, der schrecklichste Name der Welt, Gerhard Schweinchen, bei Porcelli, heißt übersetzt Perkelchen oder sowas, ja. Und so Sachen, die waren halt manchmal so ein bisschen übertrieben, wie manche Leute darauf reagieren. Gibt es immer 2 Seiten der Medaille. Natürlich ist es halt sehr oft auch ein Vorteil gewesen, weil man damit sehr schnell ins Gespräch kommt, weil man bei vielen Leuten seltsamerweise sofort direkt sofort einen positiven Eindruck macht, ne? Warum auch immer. Ja. Trotzdem ist halt der große Nachteil, dass man extrem in ein Klischee reingezwängt wird. Ne? Und man steht halt immer zwischen den Fronten. Also in Deutschland ist man Italiener und in Italien ist man der Deutsche. Also habe ich immer gerne zu sagen gepflegt, dass ich Europäer bin und kein Deutscher oder weder Italiener. Also.
Eine Erfahrung, die fast alle Kinder der sogenannten zweiten Generation machen, die in Deutschland geboren wurden. Dieses zwischen den Kulturen stehen, vertraut und fremd zugleich.
Mehr als 28.000 Italiener gibt es in Rheinland-Pfalz. Damit bilden sie nach den Türken die zahlenmäßig stärkste ausländische Gruppe. Die meisten Italiener leben in Frankenthal, Ludwigshafen und Mainz, im Landkreis Ludwigshafen sowie im Landkreis Mainz-Bingen.
Gerardo Porcelli wohnt, solange er studiert, noch zu Hause. Die Eltern haben schon oft daran gedacht, nach Italien zurückzukehren, aber ihre Kinder würden nicht mitkommen. So bleiben sie in Deutschland und träumen von der Großfamilie.
Wir warten noch, dass Kinder kommen. Gut, die Tochter ist mit einem Freund zusammen, aber die denken überhaupt nicht an. Also die meisten jungen Leute heute denken an Kinder überhaupt nicht.
Also wie alle anderen, ja. Also.
Ich weiß nicht. Also im Moment. Aber mit 33 muss ich ein bisschen bei. Sonst wäre es schön. Sonst wäre, ja, so wäre eine, da wo deine Familie langsam wachsen. Und dann vielleicht hat man nicht mehr diese
Heimweh.
Da haben wir die richtige Familie. Also gut, wir sind eine Familie. Aber wenn es auch Enkelkinder gibt, ist ganz anders.
Gehen oder bleiben? Wenn man bleibt, wie kann man dann die eigene Kultur bewahren? wie den Kontakt zur Heimat nicht verlieren, wie an italienischen Traditionen festhalten.
An die deutsche Eingewöhnheiten muss ich mich immer anpassen. Das war schon, weil wir sind anders erzogen. Also wir haben nie gekannt, also unsere Tochter wollte auch schon mit 16 rausgehen, musste ich zur Disco fahren und alles.
Das war schon eine Zeit. Also.
War ganz anders, als was wir damals. Ja. Aber nach so vielen Jahren haben wir auch gemerkt, dass in Italien ist genauso. Nur wir sind zu lang schon weg.
Ja.
Das war eine ganz andere Zeit, aber die Zeit hat sich auch in Italien geändert. Aber wir leben nur in Urlaub.
Im Hof des Rheinbrüller Schlosses. Marcello lehnt lässig an einer verzierten Säule und hält die Hand von Maria. Sie, im eleganten Hosenanzug, steht auf der anderen Seite der Säule. Die blonden Haare zum Pferdeschwanz zurückgebunden. Das Paar schaut sich verliebt in die Augen.
Ich bin die Daniela Minale und ich bin 20 Jahre alt und ich mache gerade mein Abitur im Bereich Sozialwesen. Und danach will ich auch im Bereich Sozialwesen studieren oder im Bereich Fremdsprachen. Da ich ja durch meinen Vater Italienisch spreche und durch meine Mutter Spanisch und in der Schule halt noch Französisch und Englisch. Ich bin die Laura Menale und ich mache zurzeit eine Ausbildung als Fachfrau für Systemgastronomie in Mannheim. Und danach, wenn ich die Ausbildung habe, könnte ich dann Eventmanagerin weitermachen oder Store Manager, das heißt dann, dass ich dann im Café übernehmen könnte oder ein Restaurant oder so. Und ich bin 22 Jahre alt.
Für uns war das eigentlich ganz normal. Wir sind nach der Schule zum Beispiel in Spanischunterricht gegangen oder in Italienischunterricht. Sprechen konnten wir es ja durch unsere Eltern, aber halt auch ein bisschen die Schrift und halt das ein bisschen zu verbessern. Aber das war jetzt für uns nichts so Außergewöhnliches. Irgendwie war es für uns ganz normal mit drei Sprachen. Also als erst Deutsch im Kindergarten. Meine Mutter konnte ja auch Deutsch. Haben wir halt im Kindergarten und in der Schule gelernt. Und durch das Sprechen zu Hause als erstes kann ich halt am besten Deutsch sprechen. Dann kommt halt Spanisch und dann Italienisch.
Die jungen Italienerinnen und Italiener der zweiten und dritten Generation sind äußerst erfolgreich integriert, mehr als andere Nationalitäten. 57% der Jugendlichen verbringen ihre Zeit mit gleichaltrigen Deutschen. 80% fühlen sich in Deutschland wohl und mehr als 40% wünschen sich die doppelte Staatsbürgerschaft. Nur knapp 9% wollen zurück in das Heimatland ihrer Eltern bzw. Großeltern.
In Italien oder Spanien leben, das können sich Laura und Daniela gut vorstellen, doch nur für eine befristete Zeit, etwa für ein Praktikum. Die Mädchen genießen es, durch ihre Vielsprachigkeit bei Freunden und Mitschülern auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Bei einer Klassenfahrt nach Italien dolmetscht Daniela und hilft organisatorisch vor Ort. Vor einem Jahr haben sich Laura und Daniela entschieden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Wegen Bewerbung in Universitäten und so gibt es ja auch eine gewisse Anzahl an Ausländern und auch in Ausbildungsstellen dachten wir jetzt, dass es auch leichter sein wird mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, da wir hier aufgewachsen sind. Und wenn man jetzt in Frankreich geboren wird, ist man ja auch automatisch Franzose. Und dann haben wir halt gedacht, da wir die doppelte annehmen können, verlieren wir halt nicht unsere italienische und spanische und wir können die halt noch dazu nehmen und das ist eigentlich gut.
Positiv entwickelt sich der Bereich Berufsausbildung bei der dritten Generation. Mitte der 80er Jahre hatte ein Viertel der jugendlichen Italiener eine Ausbildung. Mitte der 90er Jahre sind es schon gut über 40%. Schlechter sieht es bei der Schulausbildung aus. Während in Rheinland-Pfalz nur knapp 19% der italienischen Jugendlichen das Gymnasium und die Realschule besuchen, gehen rund 35% in Haupt- und Sonderschulen. In einigen Bundesländern verlassen bis zu 25% der italienischen Schüler die Schule ohne Abschluss.
Es ist natürlich momentan schon ein relativ großes Problem. Ich bin nicht in irgendeinem Brennpunkt aufgewachsen, ne? Kann man jetzt so nicht sagen. Also ich habe unglaublich viele russische Kinder kennengelernt, die saugut in der Schule waren. auch super viele russische Kinder während der Abiturzeit, die in Mathematik um einiges weiter waren als unser Stand. Also von daher kann man das jetzt nicht so sagen. Das ist kein Immigrationsproblem, sondern es ist einfach ein soziales Problem. Also ich denke mal, das ist in der deutschen Familie, wo einfach sich mit den Kindern überhaupt gar nicht mehr beschäftigt wird, wo Hauptschule eigentlich nur noch so eine Art Abstellgleis ist, ist das eigentlich schon vorprogrammiert. Ob das jetzt ein Immigrantenkind ist oder ein deutsches Kind.
Kinder von Migranten müssen sich mehr anstrengen. Aber es kommt auch auf die Sozialisation, die sie durchgemacht haben. Es kommt darauf an, ob sie schon von Anfang an im Kindergarten waren, wie gut sie Deutsch können, wie die Kontakte mit den anderen, mit den Nachbarn, mit den anderen Kindern sind. Es kommt auf viele solche Faktoren an. Und wenn man jetzt generell was sagen will, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Schulen, die Einrichtungen, die müssen das schon längst verstanden haben, dass es eine totale neue Situation in der Gesellschaft vorhanden ist, eine international besetzte, interkulturelle Gesellschaft. Das heißt, die Einrichtungen müssen sich darauf einstellen. Viele machen das inzwischen, fangen damit an. Es gibt Landesprogramme im Kindergartenbereich mit Erziehern ausländischer Muttersprachen. Es gibt viele Projekte und Programme dafür. Das heißt, er wird jetzt versucht, dann doch entsprechend auch von der Politik her, von Bundesregierung, Landesregierung zu reagieren. Aber man hat eigentlich 30 Jahre das total versäumt. Wir haben schon vor 30 Jahren über bestimmte Dinge da gesprochen und Dinge gefordert, wie Stichwort Kommunalwahlrecht für die Ausländer, Partizipation und Öffnung der Einrichtungen, interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenzen und Stichworte, die wir jetzt diskutieren, auch auf Kommunalebene in Koblenz. Und ich denke, mein Gott, das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt, vor 30 Jahren schon. Aber gut, es tut sich was und die Situation wird besser werden, denke ich, für die nächste Generation, wenn natürlich ausreichende Arbeitsplätze da sind.
Ein Kinderfest. Vito Contento mit dicken Koteletten und großem Hemdkragen, Frisur und Kleidung ganz im Stil der 70er Jahre. Er steht in der Mitte eines Stuhlkreises, umringt von etwa 10 Kindern. Die meisten schauen zu ihm auf. Einige halten Notenblätter in der Hand. Sie singen gemeinsam.
Die Leute, die ich kenne, das sind ganz gut integriert.
Ja, fast alle, weil wir sind, nämlich
an,
wir sind
deshalb
ganz pflegeleicht auch. Ja, ja. Wir tun uns anpassen.
Wir sind auch flexibel. Und
wir lachen immer. Und wir so.
Das ist nicht so, wie man die Ausländer nimmt da nur Arbeit weg. Emigration ist frische Luft irgendwo, weil man macht etwas, nimmt was und bringt auch etwas. Ne? Die Migration, es ist eine positive Sache. Ne? In die Kulturen, überall. Weil Integration ist beidseitig. Und das hat in Deutschland noch Bedarf.
Auch wenn ihre Landsleute, wie Maria und Marcello Porcelli, augenzwinkernd betonen, Individualisten sind. Die Italiener in und rund um Koblenz treffen sich gelegentlich in der italienischen Mission. Im dortigen Sekretariat hilft Ehepaar Porcelli ehrenamtlich. Auch Giovanna La Rocca engagiert sich. Sie sitzt seit vielen Jahren im Bendorfer Ausländerbeirat.
Der Ausländerbeirat ist die offizielle Vertretung der ausländischen Bevölkerung in der Kommune. Er wird von allen wahlberechtigten Migrantinnen und Migranten für 5 Jahre gewählt und vertritt die Interessen der ausländischen Bevölkerung. Setzt sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Deutschen und Ausländern ein und versucht, Vorurteilen und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Er hat aber seinerseits keine Entscheidungsgewalt.
Giovanna La Rocca und ihre Schwester Lucia kümmern sich auch um italienische Senioren, die nicht mehr alleine zurechtkommen. Sie organisieren Essen auf Rädern. Ältere Menschen könnten nicht so gut Deutsch, sagt die 62-Jährige, sprechen zum Teil nicht mal richtig Italienisch, sondern nur Dialekt.
In Süditalien, also in Mittelmeerländern, sorgt die Familie bis zum Schluss. Das ist so die Regel. Wenn eine Familie nicht in der Lage ist, für die Alten zu sorgen, dann ist das schon eine arme Familie. Ein großer Wert ist die Familie und man sorgt füreinander, alle Generationen. Und aus diesen Kulturkreisen kommend, selbst wenn man 50 Jahre hier lebt, dieser Gedanke bleibt immer. Die meisten tun sich schwer, überhaupt in so ein Altersheim gehen. Trotzdem ist es notwendig, kultursensible Alte pflegen. Ja. Es gibt alte Migranten, die nicht umhin kommen, in so eine Einrichtung zu gehen, weil eben die Familie nicht da ist oder die Familie nicht in der Lage ist, sie zu pflegen. Also früher oder später müssen manche doch dann. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Einrichtungen darauf vorbereitet sind. Was es bedeutet, für einen alten Spanier oder einen alten Griechen dann in Altersheim zu landen. Das ist schon eine traurige Geschichte. Das muss man erst mal wissen, auch als Betreiber von so einer Einrichtung.
Altenpflege für Migranten. Ein Thema, dem sich vor allem auch die Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz widmen, indem sie Kontakt zu Pflegediensten und Heimen aufnehmen und die Leiter auf kulturelle Gepflogenheiten ausländischer Patienten aufmerksam machen.
Auch wenn sie das Gremium grundsätzlich befürwortet, ist Giovanna La Rocca mit dem Ausländerbeirat in Bendorf zunehmend unzufrieden. Sie überlegt sogar, sich zurückzuziehen.
Amtssprache für den Ausländerbeirat ist Deutsch. Aber die wenigsten, die Probleme haben, können Deutsch. Richtig, ne? Da muss man wieder einen haben. Was hat er gesagt? Was, ne? Auch in den Sitzungen. Und dann die Leute denken, Ausländerbeirat, was ist denn das? Das ist eine ehrenamtliche Sache, ne? Und nur beratende Sachen. Wir können ja nichts bewirken, ne? Und wir können nur weiter sagen an die richtige Stelle. Sonst nichts. Und die Leute meinen, ach, du bist doch im Ausländerbeirat. Wenn ich helfen kann, helfe ich, ohne dass ich im Ausländerbeirat bin. Das ist, erstens, man muss sich anpassen. Das ist das. Anpassungsfähigkeit muss man haben. Wenn man das nicht hat, kann man sich nicht integrieren.
Auch Vito Contento ist, obwohl im Ruhestand, weiterhin politisch aktiv. Er sitzt im Stadtrat von Koblenz. Als EU-Bürger darf er sich auf kommunaler Ebene engagieren. Seit mehreren Jahrzehnten arbeitet der Italiener für den Koblenzer Ausländerbeirat als dessen Vorsitzender und er ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz.
Integrationskurse, Orientierungskurse. Ja, vor 30, 40 Jahren hat es nicht gegeben, ne? Wo damals noch genug Geld da war eigentlich für viele Projekte, ne? Aber nicht realisiert. Und heute macht man den alten Ausländer oder Gastarbeiter Vorwürfe, warum sie immer noch kein Deutsch sprechen. Ich höre das laufend auch hier in Koblenz, ne? Auch von Kommunalpolitikern. Ja, die leben 30 Jahre hier, immer noch kein Deutsch. Die sprechen immer noch Türkisch zu Hause, ne? Chance haben diese Leute gar nicht gehabt. Es gab keine Kurse. Es gab keine Angebote, keine Möglichkeiten. Schaffen, Überstunden machen und dann ja.
Man muss es so sehen, wenn ich in Deutschland gekommen bin, ne, das war lange her. In die Zeit habe ich von Italien, ne, nicht gelebt, also und nicht mitgewachsen. Ne? Italist gewachsen und ich bin anderes gewachsen. In Deutschland bin ich auch nicht so zugewachsen wie die Gesellschaft gewachsen, weil ich bin Italiener, habe ich in diesem Land mich schon befunden, sowas, aber mit Vollwachs habe ich mich auch nichts. Keine richtig Italiener, gar richtig Deutsch. Also das ist unsere Frustration. Wenn ich nach Italien fahre, ne, und bin ich eine Weile da, 3-4 Wochen, ne, die Identitätskrise geht weg und dann kommt die Frustration zurückzukehren, weil da ich will Sie was erzählen. In Neapel ist begann, dass man die Mühlen nicht in Tonne macht, sondern auf die Straße. Und es gibt schlaue Leute, die statt die Treppe runterzusteigen und die Mülltüte schmeißen die runter und der geht kaputt. Ne? Und da kommt die Stimme und sowas. Diese Sage bin ich nicht mehr gewohnt. Wenn ich sowas sehe, gefällt mir auch nichts. Aber mir ist was passiert einmal. War ich auf die Straße am Laufen zu Fuß und von meinem Fuß kommt eine Mülltüte. Ne? Ich gucke die Frau und sage, hey Frau, was ist los? Ne? Sag ich, nee, sagte, keine Angst, ich habe 2 Mülltüten gemacht, geht nicht kaputt. Verstehen Sie mich? Also da fängt meine Frustration an.
Natürlich bewundert man auf der einen Seite diesen krassen Schritt im Grunde genommen, ne? Und dieses Durchsetzungsvermögen und alles, aber man bewundert vor allem auch die Zeit an sich, also was damals eigentlich möglich war, ja, nur durch Willen, dass ja heute eigentlich, wenn du dich jetzt hier hinstellen würdest, so, schon 21 Jahre alt, ich habe Lust zu arbeiten und so, nennt mich, ne, ja, Ausbildung noch nicht so viel und noch keine berufliche Erfahrung, zeigt dir jeder einen Vogel. Kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, letztendlich.
Fremde Heimat. Erlebnisberichte italienischer Familien in Rheinland-Pfalz. Von Marie-Christine Werner. Mit Maria, Marcello und Gerardo Porcelli, Giovanna und Concetto La Rocca, Domenico, Laura und Daniela Menale sowie Vito Contento.
Als wir geheiratet haben, hat er vor, ein paar Jahre zu bleiben und dann wieder weg. Aber daraus ist ja nichts gekommen, weil wir fühlen uns wohl in Deutschland, schon von Anfang an.
Man distanziert sich jetzt letztendlich, dadurch, dass man ja beide Welten kennt. Also das ist jetzt so ein Phänomen, wo ich sagen muss, wo man immer mehr Abstand von beiden Seiten nimmt, ne? Und die ganze Sache jetzt ein bisschen globaler sieht.
Also der Kulturunterschied ist ja jetzt nicht so. Unsere Freunde, die haben immer gesagt, dass nicht so ist, dass man das so ganz arg anmerkt, dass wir jetzt Ausländer sind. Die haben uns halt eigentlich relativ gut aufgenommen.
Beide haben die etwas davon bekommen. Und ich finde auch gut, dass die Mischung, diese Heiraten, das hat ganz gut getan. Sag mal, viele Deutsche sind die offener geworden. Ja? Und viele Italiener haben die vielleicht ein bisschen gelernt von...
Die waren schon die Deutschen in den 70er Jahren so etwas. Ich habe so gemerkt, sofort zu streng, also streng, ja, ja. Also zu ernst, zu genau, zu pünktlich. Jetzt ist etwas locker geworden, das finde ich gut. Also das Leben ist kurz, muss man auch ein bisschen genießen.
Heimat ist ein Wort relativ, ne? Es ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Identität besteht, wo man in die grünen Jahre die Wurzeln sieht. Also vom Wurzeln kommt Wasser. Und da spricht dann Herz.
Sprecher: Cornelia Schweitzer, Wolfgang Klar und Klaus Gramüller. Regie: Günther Maurer. Ton und Technik: Andreas Bernhardt, Christiana Schneckenburger und Steffi Eisele. Redaktion: Franziska Kottmann. Produktion: Südwestrundfunk 2006.
Ein Bendorfer Tanzlokal. Girlanden hängen von der Decke. Es herrscht dichtes Gedränge und eine ausgelassene Stimmung. Alle Tänzer sind kostümiert. Zwischen Matrosen, Clowns und Prinzessinnen tanzt das Ehepaar La Rocca in Glitzerhemden mit großen mexikanischen Sombreros.
Und hier noch ein Hinweis. SWR 2 sendet das Feature aus dem Land im neuen Jahr, also ab dem 6. Januar 2007, immer um 22:03 Uhr nach den Kurznachrichten.